Dieses Lied hat mir sehr viel Zuspruch gegeben in letzter Zeit. Ich habe über eine gewisse Situation gerungen im Gebet und wusste nicht, wird der Herr dieses Gebet erhören oder nicht? Und darf ich mein Vertrauen in den Herrn setzen, in sein Wort? Und dann kamen diese Worte: Keiner wird zuschanden, welcher Gottes harrt. Und dann war ich ein bisschen überrascht und habe gedacht, oh, war das nur ich, bin ich das nur? Oder war das Gottes Stimme sozusagen? Sollt ich sein, der Erste, der zu Schanden ward? Nein, das ist unmöglich, du getreuer Hort. Eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. Und ich hatte gerade eine Stelle aus der Bibel für mich in Anspruch genommen, wusste nicht, wenn ich das in Anspruch nehme und der Herr lässt mich fallen. Nein, das ist unmöglich. Soll ich denn der Erste sein, der zu Schanden ward? Und dann, du hast zugesaget, wer da bittet, nimmt. Wer da sucht, soll finden, was ihm Gott bestimmt. Wer im festen Glauben mutig klopft an, dem wird ohne Zweifel endlich aufgetan. Und dann die dritte Strophe erinnert an Petrus, wo er gesagt hat, Herr, wenn du es bist, bitte mich auf die Wellen. Nun, so will ich's wagen, Herr, auf dein Gebot. Alle meine Sorgen, eigen und fremde Not, all mein heimlich Grämen, das, was die anderen nicht bekommen, alles, was mich quält, dir ans Herz zu legen, der die Tränen zählt. Du bist mein Erbarmer und mein bester Freund, meines Lebens Sonne, die mir lacht und scheint, auch in finstern Nächten und durchs Todestal mir hinüberleuchtet zu des Lammes Mahl. Also, es gibt Lieder, die Steak und Kartoffel sind und nicht irgendwie Schlagsahne. Und das ist ja ein Lied mit Kalorien, ja, aber mit Festigkeit. Okay, lasst uns beten und dann schauen wir in Gottes Wort. Herr, wir danken dir, dass wir uns versammeln dürfen an diesem Abend. Bitte segne diese Zeit. Hilf auch, dass wir immer gute Lieder singen. Die müssen nicht alle so dichten Inhalt haben, aber es ist nicht schlecht, wenn die Wahrheit verdichtet ist. Und wir danken dir für ein solches Lied, das wir gesungen haben, zu deiner Ehre. Amen. Okay, heute Abend geht es um die Stunden, bevor Jesus ausgeliefert wurde. Kinder, von wem wurde Jesus ausgeliefert? Nathan? Judas, genau. Ja, schnell eine Bestätigung von Mutti, aber du hattest die richtige Antwort, das ist gut. Wir sind in Markus 14 und wir versuchen wieder weit voranzukommen, ab Vers 12 vielleicht bis Vers 42. Aber wir lesen diese Stelle abzugsweise. Markus 14, zuerst die Verse 12 bis 16. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm, wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst? Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen, geht in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt. Und wo er hineingeht, da sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mich mit meinen Jüngern das Passa essen kann. Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, der mit Polstern belegt und hergerichtet ist. Dort bereitet es für uns zu. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passa. Hier haben wir die Vorbereitung auf das letzte Abendmahl gesehen. Die Zeit, es ist am ersten Tag der ungesäuerten Brote. Und an dem Tag wurde das Passahlamm geschlachtet. Es ist also Donnerstag Vormittag. Ein Kommentator sagte, das ist der 14. Nissan oder auf Englisch heißt es Nissan 14. Der Tag vor der Kreuzigung Jesu, davon ausgegangen, dass er am Freitag gekreuzigt wurde und am dritten Tag auferweckt worden ist. Wir würden sagen, Gründonnerstag. Ist das richtig? Der Tag vor Karfreitag ist Gründonnerstag. Okay. Es ist mir kein Begriff. Als ich in der ersten Klasse war in Hessville, Indiana, unweit von Chicago, erinnere ich mich noch, wie die Leute Karfreitag gefeiert haben. Wir hatten da Katholiken und ich dachte nur, die Katholiken würden Karfreitag feiern. Und jetzt haben wir auch einen Gottesdienst Karfreitag. Aber Gründonnerstag habe ich erst hier in Deutschland gehört. Und die Jünger fragten, wo der Herr wollte, dass man das Passahfest esse. Das war eigentlich ein Familienfest, so wie für uns Ostern oder Weihnachten. Und doch gingen sie davon aus, dass sie gemeinsam das Fest feiern würden. Sie waren geworden wie eine Familie. Die Bestimmung des Ortes aber lag beim Herrn selbst. Sie wussten, wir werden es vorbereiten, aber du kannst dann den Ort bestimmen. Und wir sehen an dieser Stelle die Vorkenntnisse des Herrn. Natürlich kann man davon ausgehen, dass der Herr das ausgemacht hätte mit jemandem, aber ähnlich wie mit dem Fohlen in Markus 11, in den Versen 2 bis 4, der Vater hat ihm mitgeteilt, wie das zustatten gehen sollte. Also gibt es hier einige Elemente. Wir sehen, dass gesandt wird und gegangen wird, dass es eine Begegnung gibt mit einem Sklaven und dann ein Folgen diesem Sklaven nach, ohne dass er unbedingt mitbekommen hat, dass sie ihm hinterherliefen. Und dann ein Ansprechen des Hausherrn, der ihnen dann ein Obergemacht gezeigt hat und sie daraufhin für das Mahl bereitet hatten. Es waren Petrus und Johannes. Lukas 22, Vers 8 sagt uns, wer diese beiden waren. In Markus heißt es nur, er schickte zwei seiner Jünger. Interessant ist vielleicht, dass Judas nicht dabei war. Er war Kassierer und vermutlich haben Johannes und Petrus Dinge gekauft, die wir später sehen werden, wenn das Mahl beschrieben wird. Sie sollten in die Stadt. Das heißt, sie waren wahrscheinlich nicht in Jerusalem. Als sie gefragt haben, vielleicht waren sie in Bethanien, denn die Geschichten, die dieser Geschichte vorausgehen, sprachen immer wieder von Bethanien. Da, wo Lazarus und Maria und Martha wohnten, da, wo das Haus des Simons des Aussätzigen war. Nun sagte er ihnen, wenn ihr dort ankommt, werdet ihr einen Mann sehen, der einen Krug trägt. Krug voll Wasser. Es waren eigentlich die Frauen, die die Krüge getragen haben. Entweder auf ihren Schultern oder auf ihrem Kopf. Wer hat schon das live gesehen? Oder vielleicht sogar in einem Film? Das ist, ja, okay, ein paar. Ich habe das nur eine halbe Sekunde lang gesehen. Wir waren in Südafrika und fuhren eine Landstraße und wir kamen dann an die Siedlungen der, ich glaube es waren die Xhosa, ich kann es nicht sagen, aber Xhosa, irgend sowas gibt es. Sie haben eine Klicksprache und ich habe dann neben der Straße eine Frau laufen sehen mit einem Gefäß, einem Krug auf ihrem Haupt. Aber die Frauen trugen die Krüge, Männer trugen, lasse ich mir sagen, Flaschen. Aber damals hat es nicht die Flaschen gegeben, die wir haben, aus Plastik oder Glas. Es hat aus Tierhäuten Flaschen gegeben. Sie haben dann die Beine zugeschnürt Und hier oben wahrscheinlich ja auch. Und dann war diese Tierhaut voll Wasser. Und die Männer haben dann, das war vielleicht schwerer, aber die Männer trugen dann das Wasser so, für gewöhnlich. Dies würde ungewöhnlich sein, ein Mann mit einem Krug. Und weil es so ungewöhnlich war, würden sie wissen, aha, der Herr hat das vorausgesagt. Wer weiß, vielleicht war die Frau an dem Tag krank. Auf jeden Fall folgten sie ihm, um den richtigen Ort, das richtige Haus ausfindig zu machen. Das Haus wurde nicht genau bestimmt, zumindest hat man nicht gesagt, es ist die Hauptstraße Nummer 17 oder sowas. Sollte daran erkennbar sein, dadurch, dass der Mann mit dem Krug in dieses Haus hineingeht. Manche vermuteten, dass es vielleicht, weil es so ein großes Gemach oben hatte und später die Gläubige in dem Haus von Johannes Markus oder von seiner Mutter getroffen haben, dass es dieses Haus sein würde. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Es gab ja viele Häuser, die so gebaut wurden. Nun, sie haben den Sklaven nicht angesprochen. Dafür aber den Hausherrn. Und sie gingen zu diesem Haus und erkundigten sich und sagten dem Hausherrn, der Meister. Und er wusste dann sofort, wenn er die Jünger nicht erkannt hat, wusste er aber, wenn man sagt, der Meister schlechthin, der Meister lässt fragen, wo ist mein Gastzimmer? Okay, das ist die Formulierung in der Elbefelder. Wisst ihr was? Das ist dasselbe Wort wie in Lukas 2, Vers 7, denn es gab keinen Platz in der Herberge. Dieses Wort steht für ein Gästezimmer, für eine Übernachtungsmöglichkeit der Gäste. Und er wird euch den Platz zeigen. Nicht der Sklave wird es, sondern er. Der Herr wusste ganz genau, wie das passieren würde. Ein Gemach, vermutlich oben auf einem flachen Dach, wovon es in der Region immer noch welche gibt, schon gepolstert, wahrscheinlich auch mit Liegematten, ausgedeckt mit Kissen, ein bequemer Ort, wo man nicht zu Tisch saß, wie bei Da Vincis Das letzte Abendmahl, bei dem Gemälde, sondern man lag so auf der Seite, Kopf so zueinander, Füße weg von dem Essen auf der Seite. Und es war einfach, dass ein Johannes zum Beispiel sich zurücklehnen konnte auf die Brust von Jesus. Das war, ich will nicht sagen kuschelig, aber es war die Art, wie sie sich bequem gemacht haben. Es war ein relaxed Mahlzeit, eine Mahlzeit. Auch anders als es bei dem ersten Passafest war, da hieß es, dass sie in Eile essen sollten. Denn danach würden sie sofort losgehen. Und nachdem sie dann wussten, und ich frage mich, warum hat es dann diesen ausgestatteten Raum gegeben, der nicht besetzt war? Also nicht belegt. Er hat nicht gesagt, sorry, heute ist das gebucht. Ab und zu mal kann es Ausfälle geben. Ich weiß es nicht. Ich stelle mir vor, dass vielleicht der Mann ein betender Mann war und irgendwie, ich weiß nicht. Gibt es eine Erklärung dafür? Habt ihr vielleicht Ideen? Ich auch nicht. Aber der Herr wusste. Und übrigens, Judas, der den Herrn an die Feinde ausliefern wollte, konnte so keine Vorkenntnisse von diesem Haus bekommen haben. Und er konnte dann nicht im Voraus zu dem hohen Priester gehen oder zu den Behörden dort. Noch wollte der Herr Jesus mit seinen Jüngern allein und ungestört sein. Wir sehen in allen diesen Details, dass der Herr alles unter seiner Kontrolle hatte. Er war souverän. Nichts war in Eile. Alles war geplant. keine Überraschungen. Es war wirklich geplant, im Detail, von Gott auf jeden Fall. Jetzt können wir lesen die Verse 17 bis 21 und wir sehen das letzte Abendmahl und die Ankündigung seines Verrats. Ich lese die Verse 17 bis 21. Und als es Abend geworden war, kam er mit den Zwölfen und als sie zu Tisch, hier heißt es, saßen und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Da fingen sie an, betrübt zu werden, Judas bestimmt nicht, aber die anderen schon, und fragten ihn einer nach dem anderen: Doch nicht ich? Und der nächste: Doch nicht ich? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht, der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Eine kleine Nachricht an die Leute, die denken, mit dem Tod ist alles aus. Das stimmt nicht. Jetzt haben wir die Zeit wieder, es ist nach Sonnenuntergang. Jetzt ist es offiziell der nächste Tag, Nisan 15, Freitag. Das heißt, wir würden sagen Donnerstagabend. Aber die Juden, ihr Tag fing am Abend an, bei Sonnenuntergang. Es wurde Morgen, es wurde Abend, ein Tag. Sie sind beim Essen und wie gesagt, sie nehmen sich Zeit, obwohl es in 2. Mose 12, Vers 11 damals anders ablief. Und ich denke heutzutage auch, denn ich habe gehört, ich denke vielleicht von Fruchtenbaum, dass die Leute in Eile essen und zurückdenken an den Auszug aus Ägypten. Und hier wird angekündigt, einer von euch wird mich verraten. Und er war da. Die Reaktion der anderen, der Elf, war Betrübnis. Und sie haben auch gefragt. Und die Art, wie sie gefragt haben, doch nicht ich, oder? Und sie haben gehofft, oh bitte nicht. Ich doch nicht. Vielleicht haben sie es nicht für möglich gehalten. Er gab aber weitere Informationen. Es wird einer von euch sein. Und er wird sogar einer in meiner Nähe sein, weil nicht alle konnten an diese Schüssel ran und ihr Brot in diese Schüssel mit ihm eintauchen. Vielleicht gab es andere Schüssel. Diese Schüssel enthielten Früchten, getrocknete Früchte, Kräuter und Gewürze, Essig. Ja, das war's denn, soweit ich es weiß. Und der Herr deutete darauf, es wird geschehen, wie es geschrieben steht. Und wenn er sagt, wie es geschrieben steht, dann nimmt er Bezug auf die Heilige Schrift. Und zwar Psalm 41, Vers 10. Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Dies ist ein Psalm von David, bezogen auf Ahithophel in 2. Samuel 17. Ahithophel war der weise Ratgeber, der aber von David zu Absalom die Seiten gewechselt hat. Ja, an anderen Stellen aber heißt es auch, dass der Herr missbraucht sein würde in Psalm 22, Jesaja 53. Und in der gesamten Symbolik des Opfersystems sollte der Messias, sollte der Sohn des Menschen leiden. Übrigens, Judas wollte nicht irgendwie auffallen, indem er nicht fragte, doch nicht ich oder bin ich es. Und in Johannes 13 heißt es, er hat den Herrn gefragt und der Herr hat ihn das bestätigt. Aber offensichtlich in leisen Tönen, denn die anderen haben das nicht mitbekommen. Vielleicht haben sie nicht gedacht, dass er überhaupt dafür in Frage kommen würde. Und als der Herr Jesus ihn in Johannes 13 in den Versen 23 bis 30 hinausgeschickt haben, sind die Jünger davon ausgegangen, Er habe ihm einen Auftrag gegeben, vielleicht den Armen etwas zu geben. In manchen Kulturen gibt es in Verbindung mit den Festessen, dass man auch den Armen etwas mitgibt. Auch in der muslimischen Kultur ist es ein Teil. Sie haben gerne Menschen dabei, zum Beispiel bald gibt es, oder vielleicht gibt es schon, aber Ramadan, und sie wollen gerne Gäste haben, weil das eine Erwartung ist. Ich war auch mindestens in einem Jahr, ich denke vielleicht sogar in 2 Jahren, war ich bei dem Festessen in Ramadan mit gewissen aus Syrien und fühlte mich sehr geehrt, aber ich weiß nicht, was die Motive dahinter waren. Aber ich habe es genossen, das Essen war gut, Krishna war auch dabei. Aber wenn man den ganzen Tag gefastet hat, will man nicht eine Sekunde länger warten. Und ich fand dieses Gebet, das in dem Treppenhaus gesungen, gesprochen wurde, so faszinierend. War der Junge hatte so eine schöne Stimme. Und ich bin aufgestanden und bin an die Tür gegangen, um dieses Gebet, ich will nicht sagen zu lauschen, aber auf jeden Fall zu hören, besser zu hören. Mr. Brad, komm, setz dich. Wir wollen gleich essen. Sie wollten nicht eine Sekunde länger warten. Nun, was Judas gemacht hat. Nicht nur war das eine furchtbare Tat, einen Gastgeber so zu verraten, aber er verriet den Sohn Gottes, der demnächst sein Leben für ihn geben würde. Es war die furchtbarste Tat aller Zeiten. Nun bleiben wir bei dem Abendmahl und wir sehen und wir kennen das auch sehr gut, die Einsetzung des Tisches des Herrn, 22 bis 26. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Nun, ganze Bücher und vielleicht könnte man sogar sagen, ganze Kriege wurden über diese Verse schon geführt. Er nahm Brot und sprach den Segen darüber, das heißt, er dankte. Dann gab er den Befehl, das zu essen, und er erklärte, das ist mein Leib. Nun, Brot in dieser Sprache ist Maskulinum. Sie würden sagen der Brot, wir sagen das Brot. Er sagte, das ist mein Leib. Und das Ding, diese Handlung ist mein Leib. Es geht ja um die Symbolik und gleich darauf nahm er dann den Kelch und dankte. Dieses Wort für danken ist Eucharisteo, und deshalb wird es in manchen Kirchen sogar die Eucharistie genannt, Eucharist auf Englisch, aber es bedeutet eigentlich so viel wie Dankesfest oder der Dankesanlass. Er dankte, gab ihn ihnen und sie tranken, und wahrscheinlich tranken sie alle aus einem Kelch, obwohl es heißt, teilt das unter euch, und es gibt Menschen, die denken, okay, sie hatten einen Kelch und sie haben es dann in andere Becher verteilt. Aber und dies war von den 4 Kelchen der Mahlzeit an dem Abend der dritte, das heißt der Kelch des Segens. Kommt diese Formulierung euch bekannt vor? In 1. Korinther 11, Vers 25, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist das nicht die Gemeinschaft, ist das Kapitel 11 oder Kapitel 10? Aber Kelch des Segens, Kapitel 10. Und der Bezug ist auf sein Blut. Nun, wenn es wirklich Blut wäre, hätten sie den nicht getrunken. Das war verboten, das haben wir auch jüngst in einer Botschaft hier gesehen. Aber das Blut, das Jesus am Kreuz demnächst vergießen würde, war die Ratifizierung, das heißt führte einen neuen Bund. Und zwar hieß es in Jeremia 31, 31 bis 34, dass der Herr einen neuen Bund schließen würde. In erster Linie ist das ein Bund mit Israel, mit den Juden. Und das hat auch andere Belange. Es geht ja auch um das Land und um verschiedene Prophezeiungen. Aber es ist nicht nur für Israel, denn hier heißt es, dass für viele vergossen ist. Und der Bezug scheint nicht nur viele in Israel zu sein, sondern viele in der Welt. Und er sagt ein zukünftiges Trinken mit neuer Bedeutung voraus, wenn ich es erneut im Reich trinke, aber auf neuer Weise. Dann haben sie gemeinsam gesungen. Es überrascht mich ein wenig, dass es dem Herrn zu singen zumute war. Und das war nicht irgendein Singen, sondern es war ein Loblied. Es konnte vielleicht die Psalm 115 bis 118 gewesen sein. Diese wurden in zwei Gruppen gesungen. Ich weiß nicht, ob es einen kleinen Hallel gegeben hat, Hallel. Aber dann zu diesem Punkt in der Mahlzeit war es das große Hallel. Und ihr kennt Halleluja, ist Gott sei gepriesen, gelobt, preist den Herrn. Und Psalm 118 geht um den Stein, den die Bauleute verworfen haben, der dann später zum Eckstein geworden ist. Sie gingen dann, mittlerweile war Judas rausgeschickt und ich weiß nicht, ob er, die Bibel sagt uns nicht, aber es ist vielleicht denkbar, dass er mit den Leuten an dieses Haus geeilt ist. Und dann waren sie weg. Aber er wusste dann, okay, ich könnte mir denken, wo er hingegangen ist, denn er pflegte es, auf dem Ölberg zu beten und zu übernachten. Aber Jesus erfüllte den Sinn des Alten Testaments, des Passafestes. Der eine, Judas, würde den Herrn verraten, aber alle, die restlichen elf, würden an Jesus Anstoß nehmen. Jesus spricht zu ihnen in den Versen 27 bis 31. Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen. Ich bin der gute Hirte. Jesus sah sich als Hirten und war es auch. Und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferweckung, das ist jetzt kein Zitat mehr, der Herr zitiert nicht weiter, sondern er erklärt, aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber sagte zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber sagte, desto mehr, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten aber auch alle. Und hier sehen wir die Ankündigung des Anstoßes aller. Eine Erfüllung der Schrift in Sacharja 13,7. Übrigens, Jesus sollte von Gott geschlagen werden. Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Dann aber gibt es eine Erwähnung, eine weitere seiner Auferweckung. Das kam in 8,31, 9,31 und 10,34 vor. Und hier wieder. Er spricht nicht von seinem Tod, ohne dass er dann auch von der Auferweckung redet. Und es gibt auch die Erwartung, dass er nach dieser Auferweckung dass es eine Zusammenkunft mit ihnen geben wird. Und wir wissen nicht genau, wann und wo das war. Gut, es sollte in Galiläa sein. Ich werde euch nach Galiläa vorausgehen. War das vielleicht die Begegnung, wo mehr als 500 Leute zugegen waren? 1. Korinther 15, Vers 6 spricht davon. Und einmal stand er in seinem Auferstehungsleib vor mehr als 500 Brüdern, wovon ein Teil verstorben ist, aber die meisten lebten noch, als 1. Korinther geschrieben wurde. Dann wurde, wie gehört, die Ankündigung der Verleugnung des Petrus gesprochen. Das wurde durch den Übermut des Petrus veranlasst. Später musste er das schlucken. Und der Herr fragte, liebst du mich mehr als diese? Und die Frage ist, bedeutet das mehr als die Boten und die Netze? Oder liebst du mich mehr als diese anderen Jünger? Du hast gesagt, die anderen werden dich viel eher, aber ich werde es nicht tun. Das wurde in Detail vorausgesagt und so viel Detail, dass man seine Schwierigkeit hat, diese zusammen zu reimen. Und einmal habe ich vor Jahren versucht zu sagen, und es ist eine Erklärungsmöglichkeit, dass es sogar 6 Verleugnungen gab zu verschiedenen Zeiten. 3 vor dem Krähen des Hahns und 3 nach dem. Und naja gut, auf jeden Fall, wisst ihr, wenn man versucht hätte, die Evangelien aneinander anzupassen, hätte es diese Erklärungsversuche niemals gegeben. Ein Beweis für die Zuverlässigkeit der Bibel ist, dass es Dinge gibt, die miteinander schwer zu reimen sind, zusammenzureimen. Es gibt ein Buch von einem Rechtsanwalt und er ist einer, der Mordfälle untersucht. Und er erwartet gewisse Ungereimtheiten in den Zeugnissen von den Augenzeugen. Nicht, dass es hier Fehler gibt, aber die Tatsache, dass es nicht astrein ist, und du kannst sagen, oh ja, ich weiß genau, wer was wann gesagt hat, ist ein Beweis, dass diese Augenzeugeberichte sind und das bestätigt die Glaubwürdigkeit der Schriften. Okay, und der letzte Punkt. Und es geht ja um den Garten Gethsemane und die Aufforderung zum Gebet. Und ich werde das nicht vorlesen, aber er geht dorthin, an den Ölberg. Gethsemane heißt so viel wie Ölpresse. Er sagte zu der ersten Gruppe, wovon es 8 Menschen gegeben hat, Judas war weg, und dann hat es 3 in einer anderen Gruppe gegeben. Zu den 8 sagte er, setzt euch. Finde ich interessant. Soweit ich weiß, hat er nicht einmal gesagt, sie sollten beten. Dann ging er aber mit der zweiten Gruppe ein bisschen weiter. Und dann gab es Runde 1, wovon es 3 Runden gegeben hat. Und dieser innere Kreis, dem wurde gesagt, bleibt hier und wacht. Die Bedeutung war betet. Seid geistlich wachsam. Und dann ging er allein etwa einen Steinwurf weg und bat darum, dass der Kelch, wenn möglich, an ihn vorübergehe. Ich glaube nicht, dass es so sehr um die Pein ging, um die Schmerzen, sondern um die Trennung mit seinem Vater. Er war noch nie in der ganzen Ewigkeit von seinem Vater jemals getrennt worden. Einmal musste ich 6 Wochen vor meiner Hochzeit Abschied nehmen von Krisha. Sie fuhr nach Golden, Colorado, und ich sollte 6 Wochen bleiben und arbeiten, bevor wir heirateten. Und an dem Flughafen habe ich aber sowas von geweint. Das habe ich euch schon mal gesagt. Aber und nun stellt euch vor, Jesus hatte die perfekte Beziehung mit dem Vater und er sollte dann demnächst sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Menschen leben ohne Bezug zu Gott. Wenn man sagt, du wirst auf Ewigkeit von Gott getrennt sein, na und? Denken sie, so lebe ich jetzt und so will ich auch weiterleben, aber nicht Jesus. Und das andere war, er sollte die ganze Schuld der Welt tragen. Nun, stell dir vor, ihr kommt vielleicht zu eurer Hochzeit in einem weißen Kleid. Alles ist rein, sauber und alles. Und sagen wir, Papa hat einen Herzinfarkt und er muss wiederbelebt werden. Und du schmeißt dich dann in die Pfütze und du beginnst dann ihn wieder zu beleben. Aber dabei wird dein Kleid schmutzig. Und okay, gut, für dich könnte das vielleicht eine Ehre sein, denn du hast ein Leben gerettet. Aber meistens, wenn wir ja sehr darauf achten, auch die Schauspieler, wenn sie vor Fernsehen sind, sie tragen etwas um ihren Kragen, damit gar kein Schmutz auf ihr Kragen kommt. Nun, das ist jetzt nur sehr banal. Jesus hatte nie gesündigt. Und er sollte dann den ganzen Schmutz und Sünde tragen, die wir gemacht haben. Und ich weiß nicht, ich bin froh, dass ich jetzt nicht weiß, was ihr alles gemacht habe, aber das, was ich gemacht habe, ist so viel und so schlimm. Und der arme Jesus, tut mir leid. Also, unser Herr Jesus, der nie gesündigt hat, muss das, was ich gemacht habe, auf sich nehmen. Und nicht nur für mich, sondern für die ganze Menschheit aller Zeiten. Ich kann mir schon denken, davor hatte er keine Freude, sondern nur Grauen. Aber er sagte, nicht mein Wille, und wenn es nicht anders möglich ist, dann okay, ziehen wir es durch. Aber und darum rang er sogar, bis sein Schweiß wie Bluttropfen runterfloss. Und er ging hin und her und hat gesehen, dass die Jünger voll Traurigkeit und Müdigkeit schliefen und nicht einmal rangen im Gebet. Und sie waren dann entsprechend unvorbereitet, als dann die große Versuchung kam. Und sie flohen alle. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und auch unser Fleisch, wir sagen, ist stark, aber wir meinen, ist schwach. Unser Fleisch ist anfällig. Okay, ich hoffe, dass ihr etwas gehört habt, was ein Segen war.